Wir haben 5 Kinder zu Hause, wie ihr ja alle wisst. Meine Frau hat 6. Mit mir zusammen hat sie 6. Und die freuen sich immer auf ihr Geburtstag. Und sie erinnern uns durch die Blume, Monate zuvor. Und von Woche zu Woche wird es dann konkreter, bis es mindestens eine Woche her unmissverständlich ist, was sie sich wünschen. Und sie helfen einander, indem sie auch mal das Ganze unterstützen mit Fragen. Du hast doch bald Geburtstag, was wünschst du dir? Wir feiern Jesus Geburtstag in eine Woche. Was hast du ihm gekauft? Ja, du hast schon für deine Schwiegermutter, vielleicht auch nicht, für deine Mutter, für deinen Mann, für deine Kinder, ihr habt füreinander euch Gedanken gemacht, was schenke ich ihnen, oder? Gerade den, den man am liebsten hat, wie kann ich ihnen eine Freude machen? Die Verlobten machen sich da viele Gedanken, schon Monate. Was kann ich ihnen, was kann ich ihr schenken? Wir verlieren Schlaf drüber und machen unser Konto leer und pumpen uns womöglich was von Geschwistern. Wir hatten hier Geburtstag in einer Woche. Du? Ich? Auch diese heimliche Sehnsucht oder die Gedanken, was schenkt sie mir wohl? Wir hatten hier Geburtstag in einer Woche. Du kannst ihn nichts kaufen, weil er alles besitzt. Vergiss es. Mit dem Kaufen. Es gibt aber etwas, was er möchte. Und das weißt du doch, oder? Er möchte, dass du ihn liebst vom ganzen Herzen. Er möchte, dass du zur Ruhe kommst in ihm, damit er dich beschenken kann zu seinem Geburtstag. Ganze Sache mit Weihnachten ist so fertig gemacht worden von Coca-Cola-Menschen und seinen Nachfolgern. Das ist wirklich fertig, was da hinten, da draußen abläuft. Und ich denke mir, dass Jesus zu deinem Geburtstag weint, wenn wir ihm nicht wenigstens als seine Kinder ihm eine Freude machen, oder? Denk mal dran, überleg mal, was du Gott, was du Jesus, Gott Mensch geworden, schenken kannst zum Geburtstag. Sonst sind wir Affen genau wie die da draußen, nur fromme Affen. Machen alles nach, alles, was die Werbung uns sagt. Die Medien. Sie lenken und steuern Menschen wie Roboter. Und wenn es bei uns auch genauso abläuft, nur ein bisschen frommer, dann denke ich, wird Jesus wenig Freude haben am Geburtstag. Und er sucht. Gott sucht. Es ist komisch. Obwohl er so groß und mächtig, allmächtig, in sich ist er alles. Er braucht uns nicht. Aber er sucht uns. Wir nichtige, kleine Würmlein. Er möchte ein Echo in uns finden. Lasst uns Weihnachten Weihnachten sein. Kapitel 2 oder 2. Mose Kapitel 31. 2. Mose 31. Was getan werden soll, ist eigentlich durch Kapiteln ganz deutlich dargestellt. Bis hin zum Weihrauch und das Rezept für Weihrauch. Bis auf ein Gramm abgewogen. So genau ist Gott. Er ist nicht pingelig, er ist genau. Gott sei Dank ist er genau. Sonst würden jetzt gleich einige Meteoriten und Müll aus dem Aal, aus dem All, auf uns niederstürzen. Oder? Wenn er nicht genau wäre. Dank seiner Ordnung geschieht es nicht. Und das fasziniert die Wissenschaftler. Weil sie wissen, dass es jede Minute passieren könnte. Investieren die Millionen, ja vielleicht Milliarden von Dollar, um diese Meteoriten zu zerstören, bevor sie überhaupt die Erde erreichen. Das sind nicht nur Filme, die wir sehen. Diese Überlegungen sind Tatsachen. Sie investieren, statt Gott zu vertrauen oder Gott zu suchen. Wie komme ich jetzt zu dieser Aussage? Weiß ich selber nicht. Wir sind in Kapitel 31 von 2. Mose. Ja, genau. Das Rezept, die Ordnung, ganz genau, bis auf ein Gramm. Und es soll genauestens gefolgt werden. Ist das richtig? Befolgt werden von seinem Volk. Deswegen heißen wir Volk, sein Volk, weil wir ihm folgen sollen. In allen Dingen. Und wenn sein Volk ihn nicht folgt, dann ist sein Volk nicht sein Volk. Dankeschön. Die Ordnung festgelegt und sie soll genau befolgt werden. Jetzt kommt es zu den Malochern, die Arbeiter. Wer soll es jetzt bauen? Nicht nur oder nicht mehr oder nicht nur, wie es gebaut werden soll, sondern wer? Wer kann denn Gott einen Tempel bauen, dass er darin wohnen soll? Der Mensch, Schöpfung soll den Schöpfer ein Zuhause bauen. Begrenzte, unzulängliche, unzuverlässige, unvollkommene Menschen. Wie sollen sie einen vollkommenen Tempel für als unvollkommene Menschen einen vollkommenen Tempel für den vollkommenen Gott bauen? Das geht doch gar nicht. Widerspruch in sich. Deswegen ist die Sache mit der Geburt Christi in und durch Maria ein Problem für viele Menschen. Da sind diese Geheimnisse. Wie sollte denn Maria Gott gebären? Völlig unmöglich. Wie sollen Menschen jetzt nun einen Tempel bauen? Das kapiert der normale Mensch nicht. Das ist zu hoch. Und Gott sagt das auch. Und David sagt das. Ich würde es gerne, aber wie soll ich es machen? Und Gott sagt ihm, du kannst es auch nicht. Das schmutzige Hände sind voller Blut. Wie sollst du ein Gott des Friedens, sein Friedenstempel bauen mit deinen mit Blut befleckten Händen, David? Und es war nicht nur Blut, das in Krieg geflossen war, oder? Das Blut des Ehebruchs und des Mordes auf Davids Hände. Dürfen wir nicht vergessen. Wir denken immer, na, David war Krieger, deswegen dürfte er nicht. Nee, das war nicht der einzige Grund. Das war mit ein Grund. Der Mensch kann so für Gott kämpfen, wie David gekämpft ist. Tapfer gegen seine Feinde, keine Angst vor Goliath, ein Mann des Glaubens. Aber dennoch reicht es nicht. Dann seine Hände sind auch mit Blut bedeckt. Blut eines Ehebrechers, Blut eines Mörders. Dürfen wir nicht vergessen. Wer soll denn diesem Gott einen Tempel bauen? Sein Volk soll ihm ein Tempel bauen. Gott möchte aber gern auch hier Ordnung haben. Er möchte berufen, und das werden wir sehen. Was kann denn sein Volk eigentlich? Als Kind, meine Eltern bzw. meine Mutter hat heute noch Bilder davon, wie wir als kleine Kinder im Dreck gespielt haben, im Matsch. Habt ihr das auch gemacht? In der Erde. Heute habt ihr Computer, ihr macht euch die Finger nicht mehr dreckig. Man macht sich die Seele dreckig, nicht mehr die Finger. Aber wir müssten mit Dreck spielen, ist tatsächlich so. Wir haben im Garten einen Eimer geholt und dann das zwischen den Pflanzen in der Erde gegossen. Und dann haben wir da, meine Mutter hat Bilder davon, wie wir da hingekniet. Alle vier in Dreck manchen. Köpfchen und Hände in die Erde, nackten Hintern in der Luft. Ich kann mich erinnern, als ob es gestern war, wie wir da in der Erde rumgemanscht. Rumgematscht haben. Warum erzähle ich das? Dieses Volk kennt nur das. Rummanschen in Dreck. Das haben die 400 Jahre gemacht für die Ägypter. Ha? Von morgens bis abends. Aus Erde haben die Steinchen gebaut. Die müssen grobe, fette, raue Finger gehabt haben. Ein Maurer heute hat im Vergleich mit den Israeliten damals eine gute Arbeit. Mit allen Hilfsmitteln. Die Steine, die macht er nicht einmal selber, die kauft er. Die werden mit Maschinen angefertigt. Dennoch hat er ganz raue Finger. Ne? Wenn du einen Maurer in der Hand gibst, da weißt du, ne? Da sind wie 5 Currywürste. Fette, klumpige Finger, abgerissene Fingernägel. Weiß gar nicht, wie sie überhaupt in der Nase bohren. Das können die bestimmt mit solchen Fingern. Finger ist schon so groß wie die ganze Nase. So waren die Israeliten. Wirklich, echt. Die kannten nichts. Das waren doch keine Künstler. Vier. 400 Jahre, Generationen, 8 Generationen, wenn man das so sagen will, haben nur mit Erde zu tun gehabt und nichts anderes. Und Gott will jetzt, dass sie einen Tempel für ihn bauen. Und über den Tempel haben wir gelesen, ne? Wie genau das alles sein soll. Hast du mal versucht, Millimeterarbeit zu machen mit solchen Fingern? Schwierig. Wir müssen das auch geistlich sehen. Wir haben doch, ich für mich, 32 Jahre im Dreck herumgemanscht. Ich war zu nichts Gutem fähig. Alles, was ich angefasst habe, wenn es nicht bereits schon dreckig war, habe ich es beschmutzt. Und jetzt darf ich im Reich Gottes arbeiten und von den herrlichen, ewigen, liebenden, gnädigen Gott reden. Unwürdig als Werkzeug. Das ist die Geschichte hier. Siehe, steht in Vers 1 von Kapitel 31, nein, siehe steht nicht, sondern und steht. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen. Siehe, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Das gilt dir. Hier sind wir, die Handwerker, und wir sind alle berufen. Und wir sind alle mit dem Namen berufen. Er muss uns nicht brauchen, er möchte es nur gern, weil er uns lieb hat. Er möchte uns eine Möglichkeit geben, ihm etwas von dem zurückzugeben, was er uns gegeben hat. Zum Geburtstag, wenn es geht, Geschwister, denkt dran. Mein Sohn, gib mir dein Herz. Siehe, ich habe mit Namen berufen. Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs von Stamm Juda. Von Hur haben wir gehört in Kapitel 17. Was machte Hur? Er stützte die Ärmel? Arme. Die arme Mose. Er stützte den armen Mose. Im Krieg gegen die Amalekiter. Solange Mose seine Arme oben hatte, siegten die Israeliten. Aber in dem Moment, wo er sie fielen ließ, wo er aufhörte, sich nach Gott auszustrecken und bei ihm den Sieg zu suchen, darum geht es. Das ist das Bild. In dem Moment, wo er aufhört, vom Herzen, mit ganzer Seele, mit all seinem Verstand, mit seiner ganzen Kraft, Gott zu suchen, dann fangen an, die Amalekiter zu gewinnen. Also kommt Aaron auf eine Seite und auf der anderen Seite Hur. Und seine Nachkommen hier haben Anteil am Dienst in Tempel. Warum? Hur war ein treuer, zuverlässiger Diener. Es ging ihm um Mose, es ging ihm um seinen Gott, es ging ihm um sein Volk. Und Gott hat ihm gesehen und sein Haus, und Gott hat ihn erwählt. Ihm und seine Söhne von Stamm Juda. Ich habe berufen und ich habe erfüllt. Er beruft, und wem er beruft, den erfüllt er. Womit? Mit dem Geist Gottes. Mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit. Gott ruft und er gibt alles. Es gibt nichts, was wir bräuchten für den Dienst, das Gott uns schon bereit zur Verfügung gestellt hätte. Nichts. Alles haben wir, was wir brauchen. Der Mensch empfängt sowieso alles von Gott. Bis hinein in, und hier geht es um, wenn wir die Verse danach lesen, hier geht es um Stein, um Steinmetz, wie heißen im Plural, Steinmetze, um Tischler, Menschen, die nähen können, sticken können und so weiter. Geht um ganz praktische Dinge. Wieso? Ich kann das doch alles schon. Ich habe diese Fähigkeiten. Ich bin ausgebildet. In diesem Bereich bin ich gebildet. Ich kann Gott helfen. Ich will doch Gott ein Haus bauen. Diese natürliche Gaben, die habe ich in mir. Johannes sagt da was anders. Johannes sagt, ein Mensch kann nichts. Braucht ihr nicht aufschlagen, könnt ihr euch notieren und prüfen. Johannes 3, 27 sagt, Johannes, ein Mensch kann nichts empfangen, das heißt Begabungen oder Gabe, auch nicht irgendetwas. Wir sprechen hier von Gaben und wenn du Gedanken hast, die irgendwie noch weitergehen, sagen, ja, irgendwas habe ich doch. Von mir aus, ich kann doch irgendwas. Ich habe doch irgendwas von mir aus. Paulus sagt das ganz klar in Römer, wir haben nichts und sind nichts. Alles ist durch Sünde durchzogen und zerstört. Es ist nichts und wir haben nichts, was wir Gott bringen könnten. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht irgendetwas, es sei denn aus dem Himmel. Es sei denn, es kommt von Gott. Es ist so wichtig. Und hier soll das Volk Israel die Stiftshütte, sein Tempel bauen. Die bauen hier in den Tempel. Tempel ist die Beziehung zu Gott, das ist Jesus. Und das muss ganz klar sein, dass ich nichts bringen kann, dass ich nichts tun kann. Wenn überhaupt, dann sind es Gaben, die Gott mir gegeben hat, damit ich ihm verherrlichen. Ich bin aber Empfänger. Im Vers 4 steht, künstreich zu arbeiten. Es gibt so viele Künstler auf dieser Welt. Je begabter sie sind, je eingebildeter sie sind. Und je eingebildeter sie sind, je einsamer sie sind. Bis dahin, dass sie durchdrehen. Ulkig werden, eigenartig, diese Künstler. Es gibt nur einen Künstler und das ist Gott. Alles, was wir als Menschen, wir nennen uns Schöpfer. Wir sagen einerseits als Atheisten, es gibt keinen Schöpfer, sagen aber, nennen uns, der Mensch nennt einen anderen Mensch Schöpfer. Sogar jemand, der dir in die Haare packt und drum wühlt, die Hälfte abreißt, die andere Hälfte oder abrasiert, die andere Hälfte dran lässt und es gelb, grün und rot färbt, das ist ein Künstler. Nee, das ist kein Künstler, das ist ein Schöpfer. Ich will jetzt keinen Mensch auf irgendeine Weise oder auf falsche Weise fertig machen. Wir müssen nur begreifen, eigentlich, wo wir stehen und was wir sind vor Gott. Nichtige, vergängliche, kleine Würmer. Ich glaube, durch Jesaja sagt Gott zu seinem Volk: Du armes, kleine Würmlein, Jakob. Sagt er, kleines Häufchen, Elend. Das sagt ein Gott, der sein Volk liebt. Ein Gott, der Jakob liebt. Und Jakob war ein Betrüger, ein Ekel, der war nicht besser als David. Und Gott hat ihn nicht losgelassen, niemals. Aber er redet Klartext. Gott gibt sein Leben für diese Würmer, die hier sitzen, alle miteinander. Er liebt seine Würmer. Jesus sagt sogar im Neuen Testament, ich glaube, es ist in Lukas, dass die Würmer nicht vergehen werden. Das sind wir. Kennt ihr die Stelle, wo Motten, ne, und Rost? Die Würmer werden nicht vergehen. Und er sagt es, obwohl es nicht immer so übersetzt wird, dreimal innerhalb von 4 oder 5 Versen. Er lässt seine Würmer nicht im Stich. Lass uns mal gucken, was David sagt. David hat auch da ganz tiefe Erkenntnisse. Kapitel 22 von dem Psalm. Hoffentlich zumindest. Hier ist ein prophetisches Wort eigentlich, das David bezogen auf Christus am Kreuz spricht. Aus diesem Grund lasst uns ruhig ab Vers 2 lesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und nachts doch finde ich keine Ruhe. Du bist heilig, der du thronst über den Lobgesang Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schreien sie und wurden errettet, schrien sie. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm. David sagt das für sich. Er sagt es aber prophetisch auf Christus. Wenn Christus das sagt, wie viel mehr müssten wir das sagen können? Kannst du es aber sagen vom ganzen Herzen? Ich bin ein Wurm. Ich habe nichts. Nackt und bloß, glänzend, rosanen Farben krieche ich auf dem Boden herum. Hinein und hinaus aus Löcher. Das bin ich. Kannst du das wirklich sagen? Oder bestimmt immer noch Streben und Stolz dein Leben. Hier sagt es David, hier sagt es Christus. David weiß es, er musste dahin gebracht werden, er musste gebrochen werden, dass er das vom Herzen sagen konnte. Wer das nicht vom Herzen sagen kann, versteht immer noch nicht, was Gnade ist. Ich sag's euch, wenn du das nicht vom Herzen sagen kannst, kannst du nicht, verstehst du gerade nicht in der Fülle, wie es eigentlich ist. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch.
Er hat als Mensch so versagt, der David, so schreckliche Dinge getan. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Weil wir Würmer sind, musste Christus zum Wurm werden am Kreuz. Er musste die Herrlichkeit des hohen Priesters, diese Kleider ausziehen, kommen und zum Wurm werden. Nicht nur zum Diener, sondern zum Wurm für dich und für. Er musste sich identifizieren mit uns, das, was wir eigentlich sind, Würmer. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf und so weiter. Gott sagt es zum Volk durch Jesaja. David sagt es von sich. Christus hat das so empfunden am Kreuz. Hiob sagt in sein Elend: Ich bin ein Wurm, ich werde von Würmern aufgefressen werden. Gott sagt, ich habe erfüllt, ich habe Weisheit gegeben, ich habe meinen Geist gegeben, ich habe Verstand gegeben und ich habe Geschicklichkeit gegeben. Also ich zeichnete für mein Leben gern. Tue ich eigentlich kaum noch. Keine Zeit. Nur Zeit zum Fernsehen gucken. Ich war immer stolz auf meine Zeichnung, von klein auf. Das war etwas, was ich mit meinem Stift auf ein Stück Papier gemacht habe. Und ich alleine. Und als kleiner Junge bin ich schon rumgelaufen und habe es meinen Eltern und die ganze Welt gezeigt. Und meine Eltern waren so stolz, als wenn sie Besuch kriegten, dann wurden die Bilder dann vorgezeigt. Guck mal, was unsere Junge kann. Der kann gut zeichnen. Da war ich stolz drauf. Da waren meine Eltern stolz. Wir waren alle so stolz darauf. Als ich mich bekehrt habe, habe ich Gott, wie es uns viele von uns geht, oder? Ich möchte gern zu YWAM gehen und diese Kurse als Künstler machen. Ich will ein Künstler für Christus werden, aus lauter Selbstlosigkeit. Aus Demut und Bescheidenheit bin ich meine größte Gabe dir opfern, Herrn. Ich will dich groß machen mit meiner großen Gabe. Eigentlich ist eklig, ist Heuchelei, oder? Bis Gott mir zeigt, ich will das überhaupt nicht. Weißt du, was ich will? Ich will, dass du dich und arme, kleine, schmutzige, sterbende Kinder kümmerst, dessen Sprache nicht kannst, dessen Essen du dich riechen kannst. Das will ich von dir. Auch da, wo keiner dich sieht und keiner von dir spricht. Ganz alleine. Nimm deinen Eimer, Seife, eine Nagelbürste, ein Handtuch und zieh durch die Straßen Bombays und wasch kleine Kinder die Füße. Heb sie auf, gib ihnen was zu essen. Das mit deiner Gabe, das geht dann nur um dich, Peter. Schmeiß hin. Er beruft zu die Aufgabe, die er für uns möchte. Wir suchen uns das immer auf und meinen, wir folgen ihm nach. Wir haben uns das ausgesucht, wo wir uns eigentlich am besten durch verwirklichen können, oder? Oder ist es nicht so? Ja, vielleicht bist du anders als ich. Gott segne dich. Ich nehme es dir ab. Ich bin nicht so. Ich bin ein linker Hund. Es geht normalerweise um mich. Und gar nicht darum, dass Jesus verherrlicht wird. Wisst ihr, was der Charakter des Heiligen Geistes ist? Hier werden Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie werden ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr, wie der Charakter des Heiligen Geistes ist. Wir sprechen immer, es schreiben Leute Bücher, Gabentest. Du musst deine Gaben entdecken. Du musst, schreiben die Christen. Du musst deine Gaben entdecken. Und du musst deine Gaben entwickeln. Ich finde das nicht in der Bibel. Erstens. Zweitens geht es nicht nur um den Gabenträger, meine Geschwister. Und diese Bücher, das geht wie Wildfeuer durch die ganze evangelikale Szene. Innerhalb von Wochen haben sie alle gehört, die haben es alle studiert und in den Hauskreisen durchgearbeitet. Gott geht zuerst und vor allen Dingen um den Gabenträger. Die Gabe nützt gar nichts, wenn der Träger nur sich selbst im Kopf hat, nur sich verwirklichen will. Warum? Weil das genau das Gegenteil ist von dem, was Gott will und der Heilige Geist will. Johannes 16. Jesus sagt, dass er gehen wird und nachdem er gegangen ist, dass er seinen Heiligen Geist senden wird. Seine Jünger, die sollen nicht traurig sein, dass er geht. Das ist nicht schlimm. Wenn er geht, dann schenkt er ihm die dritte Person, der Heilige Geist. Und wer? Er wird bei ihnen sein, in ihnen sein, über oben drüber und unten drunter, überall. So wie Jesus das nicht sein konnte, als er hier war. Seid nicht traurig, dass ich gehen muss, denn ich sende euch den Heiligen Geist. Und das ist viel mehr für euch in der Situation, wie ihr es braucht. Er bleibt bei euch immer, bis ans Ende wird er bei euch sein. Das ist die Botschaft. Und er spricht dann über den Charakter. Diese Person, ich habe euch noch viel zu sagen, Vers 12 von Kapitel 16 von Johannes. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also hier ist doch dasselbe, oder? Er wird euch Weisheit geben. Der Heilige Geist kommt und erfüllt die Söhne Hurs. Und was tut er? Er rüstet sie aus mit Weisheit. Es ist genau dasselbe. Sag nicht, der Alte Testament ist anders. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, vergiss das nicht, wahrhaftig sein. Das ist das Ausleben, was innen drin ist. Nicht diese falsche Bescheidenheit, diese Verlogenheit von manchen frommen Menschen, und das ist so durchsichtig, dass es der Welt zum Kotzen ist, wenn sie uns angucken. Jesus ist für den nur Mittel zum Zweck. Aufputschmittel. Wenn aber jeder, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Charaktereigenschaft Christi war. Deswegen hat er sich nicht anbeten lassen. Er war Gott hier auf Erden. Er hat sich nie anbeten lassen. Er hat das nicht zugelassen. Er hat sich gewehrt. Er hat Menschen ermahnt. Verherrlicht Gott. Ich bin hier, um Gott zu verherrlichen. Gott verherrlicht sich in seinen Sohn. Seht ihr die Selbstlosigkeit? Der Heilige Geist verherrlicht Vater und Sohn. Es gibt nicht etwas Schlimmeres, etwas, was fleischlicher wäre oder dämonischer, als Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sich selbst zu verherrlichen. Die Welt redet von Selbstverherrlichung. Das Wort Gottes redet von genau das Gegenteil. Abnehmen, sich erniedrigen, um Gott zu verherrlichen. Wir sind ja sein Leib. Er wird mich verherrlichen. Hier während Jesu Leben, wie auch heute durch sein Leib. Das ist das, was der Heilige Geist will. Er will Jesus verherrlichen. Nicht, dass wir uns selbst verherrlichen. In der Endzeit wird es aber unter Christen ganz anders sein. Ich lese euch aus 2. Timotheus. Paulus schreibt an Timotheus und schreibt das ganz klar, wie es sein wird in der Endzeit. Wie Menschen sein werden. Und damit, er schreibt es ja an Christen, er schreibt es ja an der Gemeinde, er schreibt es ja an Timotheus. Warum? Weil Christen auch auf diese Weise verführt werden, sich selbst zu verherrlichen. 2. Timotheus 3. Paulus schreibt, sagt, Timotheus, diese sind Dinge, die du wissen musst. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden vom Herzen demütig sein. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Humanismus. Der Mensch hält viel von sich, von dem Mensch. Humanismus. Wir meinen, das ganze Gedanken ist so sozial und barmherzig. Ist es überhaupt nicht. Es ist Selbstverherrlichung. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch und hochmutig. Und wenn ich manchmal mein Leben sehe, wenn ich in den Spiegel gucke, dann frage ich mich hier, Peter, worum geht's hier in deinem Leben? Geht's dir nur um dich? Du bist über 60. Eigentlich solltest du schon etwas reifer sein. Geht's um dein Image? Willst du dich verwirklichen? Willst du frommer stehen, dastehen als andere? Geht es darum, dass andere positiv über dich reden? Da ist Mama, guck mal. Jetzt weiß die ganze Gemeinde, das ist die Mama. Prahlerisch. Wir geben ständig an, auch als fromme Christen, ne? Unsere Zeugnisse sind Selbstdarstellung. Männer und Frauen schreiben Bücher in alle Demut, über wie Gott sich verherrlicht hat in deren Leben. Da geht es nur ums eigene Image. Imagepflege ist das. Prahlerisch, hochmutig. Was sagt der David, sage ich immer wieder. Das ist auch immer wieder Thema gewesen, auch mittwochs in der Bibelstunde. Ich danke dir, dass du mich gedemütigt hast. Ich danke dir, dass du mich zerbrochen hast. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht irgendetwas, es sei denn, es komme aus dem Himmel. Hier erwählt Gott Menschen, die ihn dienen sollen. Der eine Sohn ist der Sohn Hurs, oder, und der andere ist, im Vers 6 lesen wir, und siehe, ich habe ihm beigegeben Ocholiab, den Sohn Ahissamachs von Stamm Dan. Interessant bei Dan, bei Hur, zurückschauend, sehen wir, wie er Mose gedient hatte, treu gedient hatte, bis der Sieg errungen war, stand er da in alle Demut und diente Mose, sein Herr und sein Volk. Das war der Hur. Jetzt dann, in Voraus sehen wir haben keine Zeit, aber in den Chroniker lesen wir, 2. Chroniker lesen wir, dass die Söhne und Töchter Dans dienen im Bau des Tempels Salomos mit ihren Gaben. Treue im Dienst und in der Demut in Familien, das sucht Gott. Und habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe, dass sie alles machen können. Sie brauchen für alles, was sie tun, meine Befähigung, meine Begabungen. Die Stiftshütte, die Lade mit dem Gesetz, den Gnadenthron darauf und alle Geräte in der Hütte, den Tisch und sein Gerät, den Leuchter von reinem Gold und all sein Gerät, den Räuchaltar, den Brandopferaltar mit all sein Gerät, das Becken mit seinem Gestell, die Amtskleider, die heiligen Kleider des Priesters Aaron und die Kleider seines Sohnes für den priesterlichen Dienst, das Salböl und das Räucherwerk von Spezerei für das Heiligtum, ganz so, wie ich dir geboten habe. Immer wieder, oder? Sollen sie es machen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das ist der Ruhetag, wo der Mensch ruht von seinen Werken, wo alle Juden ruhen müssten. Sie müssten in ihr Zelt bleiben. Sie dürften nicht auf dem Zelt. Sie dürften, wenn überhaupt, dann nur, ich kann mich nicht erinnern, 2 oder 3 Kilometer am Sonntag. Alle anderen Tagen dürften die weiterlaufen. Das war alles nur Gesetz. Sie müssten da bleiben und dürfen ihr Finger nicht krumm machen, damit sie sich daran erinnern, dass Gott für sie gesorgt hat, die ganzen Jahre in der Wüste. Und dass er sie zuvor in Israel, in Ägypten, in ihre Gebundenheit, als sie Sklaven waren, hat Gott sie gesehen, der hat sie rausgeholt, der hat für sie gesorgt. Darüber sollten sie nachdenken. Sie sollten zu Hause sitzen und von Gott empfangen. Das müssen wir von jetzt geistlich auslegen für uns, was der Sabbat für uns bedeutet. Ein Ruhetag. Ihr könnt nichts tun. Nicht durch Macht oder Kraft. Nicht durch menschliche Kraft oder Begabungen, sondern durch seinen Geist, durch meinen Geist, sagt der Herr. Darum haltet mein Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Hier für uns sinnbildlich, geistlich gesehen. Du kannst nichts tun, damit du zur Ruhe kommst. Du musst Ruhe in Christus, in sein Wirken kommst du zur Ruhe. Nicht in dein Wirken, nicht in deine Werke. In sein Werk, das vollkommene Werk, kommst du zur Ruhe. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat. Deswegen sagen wir wahrscheinlich, jetzt ist aber Sabbat. Völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wenn einer Arbeit tut am Sabbat, soll des Todes sterben. Hatten wir schon gelesen, oder? Darum sollen die Israeliten, hier ist es klar für all diejenigen, die Sabbat halten wollen. Kannst du machen. Schön, ist toll, finde ich wirklich vorbildlich. Aber Gott fordert das nicht. Kein Problem mit. Sabbat und der Tag des Herrn, das ist der Montag, unser heutiger Sonntag. Eigentlich Montag ist der erste Tag der Woche, des Herrentag. Den halten wir als die neutestamentliche Gemeinde. Aber wenn du auch Sabbat halten willst, ist doch gut, ist doch toll. Wenn du aber nicht nur des Herrentag, also den ersten Tag der Woche, der Tag der Auferstehung, der Überwindung halten willst, sondern auch den Sabbat, der Ruhe, gut. Und auch alle anderen 5 Tage. Das ist das, was eigentlich Gott will. 7 Tage. Er möchte gern, dass wir 7 Tage in der Woche in sein Wirken ruhen. Dann er gibt euch sein Geist. Er rüstet uns aus. Er gibt uns die Kraft zum Arbeiten, zum Atmen. Er gibt uns alles, was wir essen. Das sind alles Gaben Gottes. Alles, was ich habe, ist von Gott. Alles, was gut ist, kommt von Gott und nur von Gott. Und darin muss ich ruhen. Nicht nur am Sabbat, nicht nur an des Herrn Tag, sondern an alle 7 Tage in der Woche sollen den Herrn geheiligt, geweiht sein. Das ist Neue Testament. Hier geht es um das Alte, aber hier steht ganz deutlich: Darum sollen die Israeliten, und das werden sie auch, bis ins 1000-jährige Reich hinein, darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Und das werden wir sehen, wenn wir noch leben. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Wir lesen immer wieder über den Sabbat, habt ihr ja sicherlich schon gemerkt. Das ist das 3. Mal jetzt in den letzten Wochen und wir haben das auch als Thema in Apostelgeschichte gerade gehabt am Mittwoch. Es wiederholt sich. Gott, es ist so wichtig, dass wir lernen, in ihm zu ruhen, dass wir verstehen und begreifen, dass er gekommen ist und alles getan hat, was dazu notwendig wäre, dass wir gerecht vor Gott stehen. Wir dürfen nicht einmal versuchen, in dem Moment, wo wir versuchen, etwas zu unserer Gerechtigkeit hinzutun, streben wir wie religiöse Menschen. Der aus dem Geist geborene Mensch ruht in der Gerechtigkeit Gottes, nämlich Jesus Christus selbst. Dann sagt er, die Übergabe der Gesetztafeln hier, und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Hier haben wir eine vollkommene Ordnung bei den Plänen für die Stiftshütte. Hier haben wir eine genaue und klare Ordnung für die Mitarbeiter, diejenigen, die dieses Werk tun sollen. Dann haben wir die Tatsache, dass sie begreifen müssen und das nicht vergessen dürfen, dass alles, was sie tun, aus Gott heraus und zu ihm sein soll, ohne menschlichen Streben. Ohne menschliches Streben, ne? Und jetzt zum Schluss sagt er, und das habe ich gesagt und das habe ich geschrieben, und zwar auf Stein und zwar mit meinen Fingern. Ich bin der Ansicht, dass es hier deutlich wird, dass das Wort Gottes von ihm geschrieben ist. Und dass Gott spricht in und durch sein Wort. Das ist sein Wort mit seinen Fingern geschrieben. Paulus schreibt an den Korinthern und sagt in 2. Korinther jetzt zum Schluss 3:3. 2. Korinther Kapitel 3 spricht er über uns. Wir sind ein Brief, sagt er. Und Gott hat in uns geschrieben. In Vers 3 von Kapitel 3 von 2. Korinther. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unser Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischne Tafeln, nämlich eure Herzen. Hier im Alten Testament sind die Gesetze geschrieben worden von Gott mit seinen Fingern in Stein, das heißt unveränderlich. Das Wort Gottes ist und bleibt in Ewigkeit, deswegen auf Stein, ganz persönlich für dich und für mich, deswegen sein Finger, er hat sie selber geschrieben. Und das ist hier die Ordnung Gottes, die wir lesen in der Bibel. Im Neuen Testament aber, wir als neutestamentliche Gemeinde, in uns hat er geschrieben, durch seinen Heiligen Geist hat er die Ordnungen Gottes geschrieben in unser Herzen, damit wir sie halten. Ein Gott, der persönlich ist. Ein Gott, der uns in und durch sein Wort berührt. Das ist sein Finger. Er berührt uns durch seine Ordnung. Sein Wort wird lebendig in unser Herzen. Nicht aus Stein, lebendig aus Fleisch, schreibt er uns seine Ordnung. Jesus, wir sind so unordentlich. Wir sind so unordentlich in unseren Gedanken. Wir sind so unordentlich in unserem Reden. Wir sind so unordentlich in unserem Tun. Und die Frucht, die wir ernten, ist auch unordentlich. Wir bitten dich, dass wir gerade als Deutsche das mit der Ordnung im geistlichen Sinne, deine Ordnung, nicht verwerfen, sondern dass wir uns vom Herzen sehnen wie David, in deiner Ordnung zu wandeln, in deiner Ordnung zu leben, in einer Welt, die unordentlich ist, wo Ordnung überhaupt nicht mehr zählen, wo Menschen die Ordnung Gottes verworfen haben und ihre eigenen Wege gegangen sind. Bitte hilf du uns, Herr, sei gnädig, dass wir in diese göttliche Ordnung deinen Frieden, deine Freude und Freiheit widerspiegeln, Herr. Denn Ordnung ist nicht ein Gefängnis, Ordnung ist Freiheit. Das ist das enge Tor, das schmale Tor, das zum Leben führt. Und das ist weit, das ist ewig, das ist Freiheit. Und wir bitten dich, Herr, schenk, dass wir lernen, uns deine Ordnung zu fügen. Und nicht nur das, sondern mit David zu sagen, deine Ordnung sind wie Honig, sie sind süß. Schenk, dass wir mit David sagen können, ich denke nachts, wenn ich wach werde, über deine Ordnung nach. Ich werde wach und denke darüber nach. David sagt, dass deine Ordnung Licht und Wahrheit sind. David sagt, dass deine Ordnung ein Licht auf seinen Weg sind. Jesus, wir stolpern und fallen, wir verletzen uns selber und andere, wir ziehen deinen Namen durch den Dreck. Nur weil deine Ordnung für uns kein Licht sind. Wir nehmen sie nicht an, wir wehren uns dagegen. Bitte vergib uns, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, so zu leben, dass wir Licht und Salz sind auf dieser Erde, in dieser Welt, Jesus. Schenk du uns deine Gnade. Komm und mach du unsere Herzen aus Stein lebendig, Herr. Gib uns Herzen aus Fleisch. Herzen, die deine Ordnung lieben und leben. Wir bitten dich gerade jetzt, wo so viel Unordnung entsteht in der Welt, wo alles auf den Kopf gedreht wird, wo Politiker deine Ordnung verwerfen, wo die ganze Gesellschaft deine Ordnung verwerfen, wo die ganze Gesellschaft sagt, es gibt keinen Gott. Bitte hilf du uns, Herr, Würmer zu sein. Gib uns den Mut, Jesus, es zu ertragen, ausgelacht zu werden, wie du ausgelacht wurdest, als du am Kreuz gesagt hast, ich bin wie ein Wurm. Wir danken dir, Herr, dass du aus Würmer Gottes Kinder machst. Wir danken dir, dass du aus Würmer Adler machst. Wir danken dir, dass du aus Würmer Könige und Prinzen machst. Wir danken dir, dass du aus uns Würmer edle Gotteskinder gemacht hast. Wir danken dir, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.